Ich möchte mit uns heute einen Text aus Richter Kapitel 6 betrachten. Richter Kapitel 6, da geht es natürlich um einen der Richter in Israel, und zwar um Gideon. Also einer der bekannteren Richter. Es gibt ja auch da so ganz unbekannte Abdon und wie die alle hießen, da weiß man ja fast gar nichts drüber, aber Gideon ist doch ein sehr bekannter Richter. Wir lesen in Vers 1 des 6. Kapitels sofort: Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Während der Richterzeit war das immer so ein Kreislauf. Das ging immer weiter. Es war ein Wechsel zwischen Abfall von Gott durch Sünde und Götzendienst. Dann hat Gott sie in die Knechtschaft gegeben. Dann flehten sie zu Gott um Rettung. Gott schickte einen Retter. Dann war es eine Zeit lang Ruhe in Israel. Und es ging dem Volk gut. Und wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht es wieder weiter. Dann war der Kreislauf geschlossen. Dann ging es wieder los mit Abfall durch Sünde und Götzendienst. Und das ganze Richterbuch ist geprägt von diesem Kreislauf, von diesem ständigen Wechsel zwischen diesen Elementen. In Kapitel 6 lesen wir davon, dass ein Nomadenvolk, die Midianiter, eingefallen sind ins Land und sie verheerten das Land zur Erntezeit. Das war also kein Besatzungsvolk, das war kein Volk, das Israel weggeführt hat, sondern es war ein Volk, das immer genau dann kam, wenn es was zu holen gab. Das hört sich für uns vielleicht so an, als ob das dann gar nicht so schlimm war. Die waren ja den Rest des Jahres, hatten sie ja ihre Ruhe vor denen. Aber die haben eben das, was man zum Leben brauchte, weggeholt. Und das war dann weitaus schlimmer als eine Besatzung, die vielleicht einen gewissen Anteil vom Volk forderte, auch in dem Bewusstsein, das Volk am Leben zu erhalten, damit man ständig seine Abgaben bekam. Aber das war ja noch relativ harmlos. Mögen es vielleicht mal 30% gewesen sein oder es könnten sogar 50% gewesen sein. Selbst dann blieb ja noch ein gewisser Anteil für das Volk. Aber hier, unter diesen Einfällen der Midianiter, verarmte das Volk und es ging ihm wirklich sehr, sehr schlecht. Midian, das ist ein Volk, ein Wüstenvolk, ein umherziehendes Volk gewesen. Und es steht in 8 Vers 24, dass das Ismaeliter sind. Sie sind aber keine Abkömmlinge Ismaels, des Bruders Isaaks, sondern sie stammten von der Ketura ab. Ketura, das war die letzte Frau Abrahams, eine Nebenfrau nach Sarah, nachdem Sarah schon gestorben war. Und von dieser Frau sind noch mehrere Wüstenstämme dann abgestammt. Midian, einer dieser Söhne der Ketura. Also auch Nachkommen Abrahams. Keine Kanaaniter. Da müssen wir ja immer fein unterscheiden zwischen den Völkern Kanaans, die unter dem Bann lagen, und den anderen Völkern, die teilweise irgendwo ja mit Israel dann auch verwandt waren. Ja, schlimmer als eine Besatzung, also dieser Einfall zur Erntezeit. Und, was lesen wir? Natürlich schrie Israel zu dem Herrn. Wir lesen ab Vers 7. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Auf das Schreien zum Herrn hin sendet der Herr nicht direkt einen Retter als postwendende Antwort, sondern er schickt erstmal einen Propheten. Das Volk soll erstmal begreifen, wo überhaupt das Problem liegt. Es hat nicht gehorcht, dem ersten Gebot nicht gehorcht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und eigentlich müsste man sagen, wenn wir das mit menschlichen Maßstäben sehen, müsste hier eigentlich Schluss sein. Ne? Denn Gott hat ja in diesem Kreislauf so oft geholfen und man möchte jetzt sagen, eigentlich müsste er jetzt auch die Geduld verloren haben und sagen so, das war's, jetzt seht mal zu, wie er damit klarkommt. Das ist nicht der Fall, sondern Gott beauftragt wieder einen Retter, wie wir es immer wieder lesen im Richterbuch. Wir lesen davon ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiesriter gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Eva Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieße aus. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, das der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe, Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ophra, der Stadt der Abiesriter. Gideon wird also als Retter beauftragt, als Retter des Volkes Israel. Diese Richter, die in Israel eingesetzt waren, hatten ja einmal die bürgerliche Funktion zu richten, wie es heute auch Richter tun, in strafrechtlicher, in zivilrechtlicher Hinsicht. Aber vor allen Dingen hatten sie eben nach außen eben die Aufgabe, das Volk zu führen und zu befreien von den Feinden. Der Engel des Herrn, das ist der Herr selbst, der hier auftaucht. Immer wenn wir von dem Engel des Herrn lesen, und wir sehen es gerade in dieser Textstelle aus dem Richterbuch Kapitel 6 und 7, dass hier der Herr selbst gemeint ist, denn später wechselt die Beschreibung einfach dahin, dass der Herr selbst es ist, der mit ihm redet. Und dieser Engel des Herrn kommt jetzt an, Vers 12, und sagt, du tapferer Held. Das ist ganz interessant, was wir hier erleben. Der Gideon steht also in dieser Kelter, die ja normalerweise dazu da war, um Wein zu keltern, und drischt dort den Weizen. Warum? Weil er Angst vor den Feinden hat, er hat sich dort versteckt. Vielleicht war diese Kelter noch irgendwo ein bisschen versteckt angelegt. Und wir stellen uns das jetzt mal so bildlich vor. Da steht er da in der Kelter, unten in diesem Loch, guckt da vielleicht gerade mit dem Kopf raus, ne? Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, du tapferer Held. Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen, ne? Aber Gott sieht natürlich mehr als wir in dieser Beschreibung. Gott sieht das Herz des Menschen. Er sieht die Gesinnung des Menschen. Und er sieht eben auch, was in der Zukunft passiert. Gegenwart und Zukunft liegen ganz offen vor seinen Augen. Und so weiß er natürlich, was noch geschehen wird. Und das alles steckt in dieser Aussage drin, du tapferer Held. Das, was vor unseren Augen verborgen ist. Und Gideon, Vers 13, beklagt sich jetzt beim Herrn, warum hat uns das alles getroffen, wenn der Herr mit uns ist? Wie kommt das? Und es ist richtig, dass er sein Herz ausschüttet. Er wendet sich ja hier an die richtige Adresse. Vielleicht weiß er es noch nicht so genau. Ich denke mal, sein Gottesbild ist auch etwas verzogen, verschoben, verdreht. Aber er wendet sich an die richtige Adresse, das ist schon mal gut. Und es kann passieren, wenn wir das tun, dass wir uns an den Herrn wenden, dass wir ihm Missstände aufzeigen, dass wir uns beklagen über Dinge, die in dieser Welt nicht gut sind. Vielleicht sogar noch so weit gehen, dass es Dinge sind, die wirklich nicht zu Gottes Ehre gereichen, wo wir einfach auch gefragt sind, diese Dinge herauszustellen, Dinge ins Licht zu bringen. Und dann kann es passieren, was auch hier passiert, Gott beauftragt. Gott sagt, tue du etwas. Das kann uns passieren, damit müssen wir rechnen. Wenn es uns nicht gleichgültig ist, dass Menschen um uns herum verloren gehen, wenn wir mit dem Herrn ein brennendes Herz dafür haben, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann kann es passieren, dass Gott sagt, tue du etwas. Wir sind nicht zuständig für alle Menschen, die ungläubig sind. Im Gegenteil, Gott hat überall seine Leute. Aber er stellt uns eben auch Leute vor die Füße und da sagt er zu uns, tue du etwas. Das kann passieren. Und das ist ganz anders als bei Menschen, wenn Gott beauftragt. Bei Menschen ist es fast in aller Regel so, wenn wir beauftragen, dass wir dem anderen das hinlegen und dann heißt das so, kümmere dich mal darum. Oder habt ihr schon mal einen Schreiner gesehen, zu dem man hinkommt und sagt, ich brauche da einen Schrank, der muss genau in irgendeinen Bereich passen, ja, der muss maßangefertigt sein, der soll so und so aussehen, ich mache dem noch eine Skizze. Und dann sagt der Schreiner, ja, kein Problem, machen wir, aber ich schaffe das nicht alleine, kommen Sie mal morgen früh, bringen Sie Leim mit und Schrauben und dann müssen Sie ein bisschen mir zur Hand gehen und dann machen wir den Schrank. Ja, weit gefehlt, ne? Weit gefehlt. Wenn ich so jemanden beauftrage, dann weiß ich, das ist der Fachmann und dann sage ich, so sieht's aus und dann mach. Ne? Und da habe ich nichts mehr mit zu tun. Doch bezahlen muss ich noch. Ne? Das ist dann alles. Anders sieht's bei Gott aus. Ganz anders. Er beauftragt so, Vers 16, ich werde mit dir sein. Welch wunderbare Zusage. Das ist auch die Zusage, die wir erfahren. Die feste Zusage, die wir haben, wenn es darum geht, dass Gott uns sagt, tu du etwas. Und wir vielleicht im ersten Moment sagen, wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Da bin ich völlig überfordert. Das kann ich nicht. Und dann sagt Gott uns, ich werde mit dir sein. Und das ist weit mehr als jede menschliche Hilfe und jede menschliche Zusage. Das ist unfassbar viel mehr, wir können es ja eigentlich gar nicht in Worte fassen, was das bedeutet, dass hier der lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge, uns sagt, ich werde mit dir sein. Doch zuvor sagt er zum Gideon, gehe hin in dieser deiner Kraft. Das ist ein etwas schwieriger Satz. Wenn er uns begegnet, dieser Satz, dann mögen wir uns fragen, was soll das bedeuten? Gehe hin in dieser deiner Kraft. Er sagt also zum einen, ich werde mit dir sein und zum anderen sagt er dem Gideon so, jetzt geh mal hin mit deiner Kraft und mach mal was. Gehe hin in dieser deiner Kraft. Gott bewirkt Verschiedenes. Er könnte natürlich mit seiner Aussage auch erreichen, dass ein Mensch sagt, okay, jetzt krempel ich die Ärmel hoch, Gott hat gesagt, in meiner Kraft und jetzt packe ich die Sache an. Dann werde ich die schon in den Griff kriegen. Gideon ist nicht so ein Typ, der sagt, wer ich? Wieso ich? Und was habe ich schon für eine Kraft? Es ist hier von einer Tausendschaft die Rede, also das soll uns nicht täuschen. Tausendschaft heißt nicht, dass er tausend Leute hatte, ne? Sondern Tausendschaft, das war halt ein Begriff, der angewendet wurde für eine bestimmte Anzahl Personen, die einem zur Verfügung standen, zur Abwehr von Gefahren. Und das können ganz kleine Gruppen gewesen sein. Eine Tausendschaft als einen feststehenden Begriff. Das konnten wirklich nur eine Handvoll Leute sein. Und da sagt der Gideon, was soll ich denn da schon? Ich, Gideon, der Kleinste. Das erinnert uns an Mose. Ja, hier ist also ein sehr demütiger Gideon, der seine Situation völlig richtig einschätzt. Und sagt, was soll ich denn menschlich gesehen schon ausrichten? Aber das ist wichtig, dass Gott das hier bewirkt durch seine Aussage, gehe hin in dieser deiner Kraft, dass dem Gideon bewusst wird, da ist nicht viel drin mit meiner Kraft. Und da kann Gott wirken. Gott wirkt ja da, wo Menschen demütigen und zerschlagenen Herzen sind. Da wohnt Gott. Da wirkt er. Und er sagt, ich werde mit dir sein. Der Geist des Herrn umkleidete Gideon, lesen wir später dann im weiteren Ablauf des Kapitel 34. Da sehen wir, dass der Herr keine leeren Reden schwingt, sondern dass er das genau umsetzt, was er gesagt hat. Der Geist des Herrn umkleidete Gideon, so wie er schon viele, viele Männer im Alten Testament in besonderen Situationen, zu besonderen Aufgaben mit seinem Geist erfüllte und sie dann eben in der Lage waren, diese Aufgaben, die ihnen gestellt waren, die ja teilweise wirklich Hanebuchen waren, aus menschlicher Sicht gesehen, um diese Aufgaben auch zu bewältigen. Gott bewirkt aber noch etwas anderes dadurch. Wir wollen ja Gott heute nicht klein machen und wir können ja gar nicht begreifen, was Gott mit seinem Handeln so alles bewirkt. Viele Dinge sind ja vor unseren Augen verborgen. Und es ist ja aber erkennbar, dass Gott auch hier seinen Willen umsetzt, dass er durch Menschen handeln will. Wenn er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft, dann heißt das auch, Gott möchte keine Zuschauer haben. Es geht ihm nicht darum, dass Marionetten ihm zuschauen, wie er alles regelt. Das könnte er ohne Frage. Das ist ja nicht das Problem. Aber es ist sein Wille. Er will Menschen gebrauchen. Er will keine Zuschauer. Und auch das steckt da drin, dass er sagt, gehe hin in dieser deiner Kraft, wie groß sie auch sein mag. Und trotzdem ist unsere kleine Kraft dann auch gefragt. Er hat uns ja nicht als willenlose Marionetten geschaffen, sondern als Menschen mit eigenem Willen. Und das hängt da irgendwo zusammen. Und er hält es ganz bewusst so aufrecht. Und er sagt in diesem Vers, das ist auch noch wichtig, geh hin. Geh hin. Das heißt, nicht blinder Gehorsam ist gefragt, sondern Gott fordert Gehorsam, fordert Glauben. Er möchte, dass der Mensch, dem er das sagt, gehe hin in dieser deiner Kraft, Glauben entfaltet. Nicht wegen meiner Kraft, sondern trotz meiner kleinen Kraft kann ich diese Aufgabe bewältigen. Und das kann ich natürlich nur mit Vertrauen auf den Herrn. Und wenn die Kraft noch so klein ist und ich sage, wer bin ich? Gerade da erweist sich ja der Glaube. Und der Herr sagt ihm, habe nicht ich dich gesandt? Damit will er dann darauf hinweisen, dass es nicht irgendwer ist, der hier diesen Auftrag erteilt. Habe nicht ich dich gesandt? Aber ich habe schon gesagt, der Gideon, der hatte da so ein bisschen Probleme. Der wusste nicht so genau, was das bedeutet, wer ihn da sendet. Ist ja vielleicht auch nicht so ganz verwunderlich, denn der Gideon hatte einen Götzendiener zum Vater. Es steht dann später im Verlauf, dass sein Vater selbst einen Baalsaltar hatte. Altar des Baal und der Aschera. Die gehörten seinem Vater. Aber er wusste trotzdem einiges über diesen Gott Israels, über Jahwe. Er zitiert das ja hier, weist darauf hin, Vers 13, Wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Er weiß um diesen Gott Israels, um seine Macht, aber so mehr vom Hörensagen. Und jetzt ist ihm Gott ganz persönlich begegnet. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Aber er weiß auch noch nicht darum. Und deswegen fordert er ein Zeichen. Wir sehen eigentlich auch aus seiner Aussage, die ja in Vers 13 steht, dass er sagt, warum hat uns das denn alles getroffen, wenn der Herr mit uns ist? Auch aus seiner Aussage heraus erkennen wir, dass er den Herrn nicht richtig einschätzt. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Herr oft züchtigen muss und dass sich gerade darin seine Liebe zeigt. Das mag in der Situation der Züchtigung für uns schwer sein, zu diesem Schluss zu kommen und im Vertrauen das zu sagen. Aber die Schrift sagt es uns ganz klar, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also diese Züchtigung, die der Gideon hier ins Negative zieht, die ist genau das Zeichen dafür, dass der Herr sich tatsächlich kümmert um sein Volk. Er greift ein, er kümmert sich. Er will seinen Leuten klar machen, was eigentlich los ist. Gott ist hier geduldig mit dem Gideon und handelt ganz persönlich und wir können einfach nur darüber staunen, wie groß seine Geduld ist mit ihm. Wie er hier ein Zeichen fordert. Zunächst mal nicht ein Zeichen, was des Herrn Wille ist, sondern einfach nur, wer bist du überhaupt? Zeige mir doch, wer du bist. Bist du der? Dann zeige es mir. Und er tut es. Er gibt ihm dieses Zeichen, macht es deutlich, dass er selbst der Herr ist und Gideon begreift dann im Nachhinein, was eigentlich passiert ist. Aber Gott sagt, du wirst nicht sterben. Hat er ihn doch beauftragt, hat er doch etwas Großes mit ihm vor. Aber bevor es so richtig losgeht gegen die Midianiter, da ist dann noch etwas anderes dran. Wir lesen weiter in Vers 25. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Jungstier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste, in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und als die Männer der Stadt frühmorgens aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert. Da sagten sie einer zum anderen, wer hat dies getan? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal Anklage erheben oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerub Baal, das heißt Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Also die Beauftragung gegen Midian, die wird hier jetzt noch etwas hinausgeschoben, weil Gott noch etwas sehr Wichtiges vorhat. Jetzt geht es erstmal darum, die Götzen zu zerstören. Das ist wichtig, denn die Midianiter waren ja gar nicht das eigentliche Problem der Israeliten. War ja nicht das eigentliche Problem, das haben sie nur so gesehen. Aber Gott sieht ja tiefer, er blickt ja weiter. Das Problem war ja der Götzendienst und die anderen Sünden, die im Volk waren. Da sagt ihr der Prophet, ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, habe ich euch gesagt, spricht der Herr. Gott weist hier den Gideon, er weist ganz Israel und er weist letztlich auch uns darauf hin. Auch bei uns ist es ja so, dass nicht unbedingt feindlich gesinnte Menschen unser Problem sind oder persönliche Nöte, die uns ereilen. Schwierige Umstände, mit denen wir zu kämpfen haben, das Problem sind, sondern wenn unser Herz nicht auf den Herrn ausgerichtet ist, wenn wir das erste Gebot aus den Augen verlieren, das ist unser Problem. Das ist immer unser eigentliches Problem, wenn ein anderes wichtiger wird als der Herr. Das sollte Israel damals und das sollen wir heute neu lernen. Neu lernen, das hört man oft eigentlich. Nur wir müssen dies neu lernen und wir müssen das neu lernen. Was bedeutet das eigentlich? Zum einen natürlich, dass wir sehr vergessliche Menschen sind. Wir müssen Dinge immer wieder neu lernen. Die geraten irgendwie immer in Vergessenheit. Also unser Gehirn ist nicht zu vergleichen mit so einer Computerspeicherplatte. Ne? Es ist wirklich grausam. Und je älter man wird, umso schwieriger wird das, ne? Was einem da so alles entgeht. Auf der anderen Seite heißt neu lernen, aber auch, vielleicht konnten wir bisher noch gar nicht begreifen, was uns da immer mal wieder so gesagt wurde. Ne? Und der Paulus, das ist einer, der sagt, das ist mir gar nicht verdrießlich, euch immer wieder dasselbe zu sagen, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Er möchte, dass die Zuhörer fest werden im Glauben. Und es kann sein, dass wir Dinge noch nicht begreifen konnten. Unser Leben unterliegt ja der Veränderung. Da ist vielleicht jemand, der immer gesund gewesen ist, nie Probleme hatte, hat so schön dahergelebt. Er wusste gar nicht, was das bedeutet, krank zu sein. Gesund und munter hat er sein Leben gelebt. Und auf einmal kommt eine schwere Krankheit, so ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel. Nach langen, langen Jahren, nach Jahrzehnten, auf einmal ist die Krankheit da. Und dann heißt es neu zu lernen. Und dieser Mensch begreift auf einmal, er begreift auf einmal ganz neu, was es heißt, ich bin bei dir alle Tage, ich bin bei dir. Alle Dinge dienen dir zum Besten, wenn du mich liebst. Auf einmal begreift derjenige ganz neu, er lernt ganz neu Dinge, die er schon zigmal gehört hat, die er aber bis jetzt noch gar nicht richtig verstehen und durchdenken konnte. Oft müssen wir Dinge, die wir schon kennen, aus einem ganz anderen Gesichtswinkel sehen, wenn wir in die Veränderungen des Lebens kommen. In Bezug auf die Midianiter sagte Gott, ich werde mit dir sein. Aber heißt das denn auch, dass er mit ihm ist, wenn er die Götzen da umreißt? Ja, natürlich. Der Geist des Herrn umkleidete Gideon, heißt es in Vers 34. Und hier, wie ist es hier? Auch hier gibt's der Herr im Mut und Kraft, es zu tun, aber wir merken so ganz, so doll ist es noch nicht mit dem Mut, ne? Denn er tut es so ein bisschen auch aus Furcht. In der Nacht beseitigt hier diesen Götzenaltar. Und wir sehen hier, wie beides irgendwo zusammenwirkt. Wie der Mensch Schritte tun muss und wie der Herr aber auch selber mit eingreifen muss. Ich glaube, das ist so ein Bild für die Nachfolge. Wir rennen ja nicht vor dem Herrn her, wir folgen ihm ja nach. Aber wir müssen irgendwo auch Schritt halten. Das ist das, was wir tun müssen. Er geht vor uns her, wir müssen Schritt halten. So ist es hier auch bei Gideon. Der Herr erwartet erstmal auch von ihm, dass er ihm vertraut. Mit allen menschlichen Schwächen, ja, er tut es bei Nacht. Aber der Herr wirkt auch da. Und wir sehen, wie der Herr handelt in dieser Situation durch seinen Vater. Ich hatte schon gesagt, sein Vater, dieser Götzendiener, der selbst Eigentümer dieses Baalsaltars war. Und der Gideon ist jetzt auf einmal in Lebensgefahr. Ja, es heißt dort, führt ihn heraus, er muss sterben. Und Gideons Vater, der hat plötzlich den Durchblick. Da staunen wir, ne? Da staunen wir. Wo kommt das her? Auf einmal stellt er den Männern hier vor Augen, es ist doch gar nicht nötig, dass ihr für diesen Gott Anklage erhebt. Weil das ist ein Gott, das kann der selber. Wenn er ein Gott ist, dann tut er das. Ja, also lasst mal ganz schön laufen die Sache und Gott wird sich selber darum kümmern, wenn er einer ist. das überzeugt. Wie Elia auf dem Berg Karmel, ja? Wenn er ein Gott ist, dann wird er auf dieses Gebet antworten müssen. Wenn jemand richtig Gott ist, dann braucht er keine menschliche Fürsprache. Ah, das haben die Leute begriffen. Also der Vater Gideons hat hier den richtigen Ton gewählt, die richtige Argumentation gewählt. Und das überrascht uns doch sehr, wo er selbst ein Götzendiener war. Diese Begebenheit, die ist wichtig für den Gideon. Ganz, ganz wichtige Situation, dass Gott hier erstmal in dieser Weise mit ihm handelt. Er soll das Vertrauen aufbauen, dass der Herr ihm diesen Auftrag gegeben hat, soll auch mit dem Vertrauen Gideons begleitet werden. Er gibt auch die Mittel und die Bewahrung, um diesen Auftrag durchzuführen. Vielleicht vergessen wir das auch manchmal, dass wir übersehen, wenn Gott etwas möchte von uns, dann wird er Sorge tragen dafür, dass das auch möglich ist. Professor Janssen, der auch am Bibelseminar Wuppertal als Gastdozent von Zeit zu Zeit unterrichtet hatte, der war ja lange Zeit hier in Deutschland, in der Schweiz tätig, mit Reisediensten auch, lebt jetzt in Kanada im Ruhestand, ist auch schon in den letzten Jahren nochmal wieder so in einer gewissen Zeit im Sommer hier gewesen. Und er sagte, das hat mich beeindruckt, er hatte einen Dienst zu tun in einer auswärtigen Gemeinde, aber er hatte nicht die nötigen finanziellen Mittel. Und dann hat er gesagt, wenn Gott will, dass ich diesen Dienst tue, dann sorgt er für das Nötige. Und er ist zum Bahnhof gegangen, ohne Geld. Und dann trifft er einen Freund seines Vaters und der sagte zu ihm, Herbert, mir ist letztens mal eingefallen, ich wollte dir schon mal immer noch mal wieder was zustecken und jetzt sehe ich dich hier. Und dann hat er ihm was zugesteckt. Und dann ist er zu seinem Dienst gefahren. Das sind Dinge, die uns nachdenklich machen müssen. Gott sorgt für das Nötige. Das gilt hier auch für eure Gemeinde. Wenn Gott Dinge erwartet von uns, dann wird er auch für das Nötige sorgen. Wenn Gott beauftragt, dann schenkt er auch die Gaben dazu. Es liegt dann vielleicht eher an unserem Kleinglauben, an unserem mangelnden Vertrauen, dass es hier Probleme gibt. Es liegt vielleicht sogar am Ungehorsam, wie bei Jona, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Es geht darum zu lernen, dass Gott immer da ist, auch wenn wir es nicht gerade fühlen oder meinen. Und es geht darum, das Problem des Götzendienstes zu erkennen. Das musste ja der Gideon auch lernen, ne? Das Problem war hier nicht das Volk der Midianiter, auch ganz persönlich musste Gideon das begreifen, dass der Götzendienst das Problem ist. Nun leider sehen wir in seinem weiteren Werdegang, dass diese Lehre nicht bis an sein Lebensende gehalten hat. Das ist ein trauriger Ausgang der ganzen Geschichte. Aber für seinen Auftrag war es doch zunächst mal wichtig, das überhaupt zu begreifen. Götzendienst wird Gott niemand dulden, denn er sagt, meine Ehre werde ich keinem anderen lassen. Nachzulesen in Jesaja 42. Es geht jetzt weiter, eine doppelte Prüfung. Gideon fordert noch ein bisschen mehr von seinem Gott. Er sagt, jetzt möchte ich auch noch wissen, ob das wirklich dein Wille ist. Und es reicht nicht ein Hinweis, es reicht nicht ein Zeichen, sondern Gideon lässt sich das doppelt bestätigen. Eine ganz bekannte Geschichte, ja, mit der Wolle auf der Tenne, die einmal trocken und einmal nass sein soll im Morgentau. Und Gott gibt diese Zeichen dem Gideon. Er ist geduldig, er ist einfühlsam. Er gibt dem Gideon das, was er braucht, um hier seinen Auftrag wahrzunehmen. Das Vertrauen, das er braucht. Denn es wird eigentlich so ganz einfach, ne? Gideon wird jetzt sehr, sehr, sehr viel Vertrauen haben müssen. Denn Gott sagt ihm, 32.000, das ist mir ein bisschen zu viel. Da kann man sich ja nur an den Kopf hacken, denn auf der Gegenseite standen 135.000. Da muss man schon ganz schön Vertrauen haben, um zu sagen, ja Herr, ja gut, dann reduzieren wir mal. Und er reduziert hier zweimal bis letztlich nur noch 300 überbleiben. Und da brauchst du ganz, ganz, ganz viel Vertrauen, wenn du das wagen willst mit dem Herrn. Das ist eine große Vertrauensprobe für den Gideon. Aber wichtig, dass er auch das lernt, was verschiedene Könige in Israel auch später lernen mussten. Und wir lesen die Berichte von Asa, wir lesen, der Name fällt mir jetzt nicht ein, des Königs, ich glaube es war Amazia von Juda, die gegen übermächtige Heeresmächte ausgezogen sind im Vertrauen auf den Herrn. Und in Vers 33, im Psalm 33, Vers 16 ist das genau beschrieben. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Die Größe des Heeres ist hier nicht so wichtig, wenn Gott dabei ist, wenn wir uns auf ihn verlassen können. Und jetzt kommt das, was wir in Vers 34 lesen. Der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und in dieser Kraft des Geistes ist er in der Lage, diese Vertrauensprobe zu bestehen. Hier tatsächlich auf 300 zu reduzieren, warum? Natürlich zur Ehre des Herrn. Denn der Herr sagt, hinterher kann ja irgendwas erzählt werden. Ne? Es war vielleicht das schöne Wetter und wir hatten die günstigere Position und irgendwie ist das dann mit 22.000 gelaufen gegen diese Übermacht. Ne? Da kann man ja gute natürliche Erklärungen finden. Aber bei 300, da versagen dann diese Erklärungen. Und das wollte Gott hier heraufbeschwören. Er wollte, dass das Ganze eindeutig zu seiner Ehre ausgeht. Eine vergleichbare Situation gibt es kaum. Ein solches Missverhältnis, ja, das finden wir nicht nochmal wieder. Wir haben auch noch eine Begebenheit von Jonathan, der mit seinem Waffenträger gegen einen Posten der Philister so um die 20 Mann vorgeht. Auch ein krasses Missverhältnis. Ne? Und auch er ist vertrauensvoll dem Herrn gegenüber, denn er sagt, es ist für den Herrn kein Problem, durch viele oder wenige zu helfen. Auch durch weniger heißt das, ja? Kein Problem für ihn. Das sieht der Jonathan. Aber solch ein Missverhältnis, das ist wirklich einmalig. 300 gegen 125.000. Ich war immer schwach in Prozent rechnen, aber das muss unheimlich sein. Irgendwas mit dem Komma hinter der Null. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber was blieb denn da noch für Gideon? Wir kennen ja diese Begebenheit. Gott greift hier massiv ein und die Leute haben ja gar nichts weiter zu tun, als Krach zu machen. Ne? Die Fackeln hochhalten, Krach zu machen mit den Krügen und dann entsteht da dieses Wirrwarr im Heerlager und die bringen sich alle gegenseitig um. Das lesen wir so. Was blieb da noch für Gideon zu tun? Ne? Wichtig ist hier zu erkennen, er musste das Vertrauen haben, diese 300 hier in den Krieg zu führen. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Natürlich, hinterher sehen wir dann, Gott hält die Dinge in der Hand und dann gab es ja auch noch die Nachlese, von der wir lesen, ja, wie Gideon ihn hinterher eilt und die Sache noch zum Abschluss bringt. Da gab es noch genug zu tun für den Gideon. Er musste aussondern, er musste hingehen, er musste auch diese Vertrauensprobe bestehen, nicht mit 300 schwertziehenden Leuten loszugehen, sondern als Waffen mit Krügen und Fackeln dazustehen. Ja, auch das waren dann die Waffen, Krüge und Fackeln. Wir sehen, wo das hinführt, wie groß das Vertrauen des Gideon da sein musste. Später war die Verfolgung, es gab genug zu tun, aber hier musste mutig und konsequent gehandelt werden. Und Gott hat ihn dazu ausgerüstet. Wir sehen das in dieser Geschichte ganz prägnant und in ganz besonderer Weise, wie Gott hier mit diesem Mann handelt. Aber wir sollten das nicht beschränken als einmalige historische Tatsache. Er handelt noch heute genauso. Er will unser Vertrauen, unser grenzenloses Vertrauen. Wir haben gesehen, Gideon muss zubereitet werden für die Aufgabe. Er lernt erstmal, wer Gott ist. Das ist immer wichtig, dass Menschen erstmal lernen und begreifen, wer Gott überhaupt ist. Und Gott lässt Menschen oft Jahre, vielleicht Jahrzehnte erstmal auf der Ersatzbank sitzen. Die müssen erstmal ihn kennenlernen, erstmal begreifen, wer er ist. Erstmal zugerüstet werden für den Dienst. Da sind Menschen, die haben weltlich gesprochen ganz besondere Gaben. Und Gott lässt sie erstmal außen. Er muss sie erstmal zurüsten. Er muss ihr Vertrauen erstmal wachsen lassen. Gideon lernt, dass man Gott bedingungslos vertrauen kann. Dies wird durch Gott von Zeichen bestätigt. Wie groß ist doch unser Gott, so gnädig, so einfühlsam. Ganz persönlich handelt er hier mit diesem Mann Gideon. Was Gott auch immer verlangt, er schenkt das Nötige. Auch das wollen wir am heutigen Morgen aus dieser Predigt mitnehmen. Er wird für das Nötige sorgen. Was wir aufbringen müssen, das ist Vertrauen. Gott darum bitten, dass er uns das Vertrauen schenkt, das soll auch unser tägliches Gebet neben anderen sein. Von ihm das zu erbitten. Er kann uns das nötige Vertrauen schenken. Amen.